Das heißt, Sie und euch alle ganz herzlich willkommen heute Abend hier in der Spitalkirche zu unserem Gottesdienst der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen zur Eröffnung der diesjährigen ökumenischen Friedensdekade. Herzlich willkommen. Schön, dass so viele da sind. Gemeinsam mit mir haben vorbereitet diesen Gottesdienst Susanne Vogler und Jacqueline Olesen. Herzlichen Dank für diese schöne Zusammenarbeit. Vielen Dank an alle, die heute Abend mitwirken. Hier unten, oben an der Orgel, an der Technik. Beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes, in der Kraft des Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch.
Sie dürfen Platz nehmen. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Die Friedensdekade, immer 10 Tage vor dem Buß- und Bettag. Dadurch wechselt das Datum immer ein bisschen. Heute ist es am 9. November. Für uns in Deutschland ein geschichtsträchtiges Datum. 1918 am 9. November war die Ausrufung der Republik. Am 9. November 1938 war die Reichspogromnacht, die Zeit der Nationalsozialisten, der Verbrechen der nationalsozialistischen Regierungen fand da einen Höhepunkt oder ihren Anfang. Wir gedenken in Baden-Baden am 10. November an diesen Tag, weil da die Vertreibung, die Zerstörung der Synagoge in Baden-Baden war. Aber der 9. November, wie das im Leben so ist, das eine ist gut, das andere ist schlecht, hat auch eine schöne Bedeutung, der Mauerfall. Die Grenze zur DDR war gefallen, die Menschen konnten in Freiheit leben und bestimmen. Wir leben aus Gottes Frieden. Wir suchen den gerechten Frieden, dringender denn je. Das wissen wir alle, überall in der Welt kracht es, wird Feuer gelegt, wird geschossen. Das Motto der 45. Ökumenischen Friedensdekade, komm den Frieden wecken, lädt uns ein. Nein, sie lädt uns nicht nur ein, sondern sie fordert uns heraus, aktiv zu werden. In diesem Gottesdienst zur Eröffnung der Dekade bringen wir unsere Sehnsucht nach Frieden vor Gott. Ebenso unser Beten um den Frieden und unsere Bitte um Kraft und Stärke, dass wir uns einsetzen für den Frieden. Und so rufen wir und singen um Gottes Erbarmen. Aus der Tiefe rufen wir zu dir, Gott. Höre unsere Stimmen, uns ist Angst und Bange um diese Welt. Hilf heraus aus Krieg und Leid. Wenn du, Gott, Sünden anrechnen willst, wer wird bestehen? Unsere Zerrissenheit bringen wir vor dich. Wir wollen sicher leben und rüsten doch die Welt mit Waffen. Bei dir, Gott, ist die Vergebung. Sie beginnt mit deinem Wort, vertrau auf mich. Auf dich wollen wir hoffen, mehr als die Wächter am Morgen. Wir sehen so viel Schönes in Trümmern liegen und es zerfällt. Wecke uns auf, erlöse uns von dem Bösen, denn bei dir ist die Gnade und Frieden. hört, was Gott uns in ihrer Gnade zusagt. Bei Jeremia steht: Denn ich weiß wohl, welche Gedanken ich über euch habe. Es sind Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.
Das Gloria-Lied. Lasst uns beten. Gott Vater, Mutter, du weißt, wie sehr wir uns nach Frieden sehnen. Wir bitten dich, lass uns erkennen, was diesem Ziel wirklich dient, und lass uns das sein lassen, was dem Frieden entgegensteht. Mach uns zu Werkzeugen deines Friedens hier auf dieser Welt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, den wir deinen Sohn nennen, der unser Bruder und Freund ist und der mit dir im Heiligen Geist in unserer Mitte ist, jetzt und bis in deine Ewigkeit. Amen. Hören wir auf die Worte der Schrift.
Ich lade Sie ein, den Psalm mit mir im Wechsel zu beten, und zwar die, die auf dieser Seite sitzen, mit mir zusammen, und die von mir aus gesehen linke Seite, die eingerückten Zeilen. Tief aus dem Abgrund, Herr, rufe ich dich. Mein Herr, höre meinen Hilfeschrei. Deine Ohren sollen aufhorchen, mein Flehen um Gnade sollen sie hören. Doch bei dir liegt die Kraft der Vergebung. Dafür begegnet man dir mit Ehrfurcht. Voller Sehnsucht warte ich auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Ja, mehr als die Wächter auf den Morgen. So soll auch Israel auf den Herrn warten. Die Lesung steht im ersten Buch der Könige im 19. Kapitel. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte, auch dass Elia alle Propheten des Baal getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und drohte ihm: Die Götter sollen mir antun, was immer sie wollen, wenn ich deinem Leben nicht ein Ende setze. Morgen um diese Zeit soll es dir ergehen wie den Propheten, die du getötet hast. Da geriet Elia in große Angst. Er sprang auf und lief um sein Leben. So kam er nach Beersheba an die Grenze von Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er selbst ging noch einen Tag lang weiter, tiefer in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Es ist genug, sagte er, Herr, nimm mir doch das Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Schließlich legte er sich hin und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Plötzlich berührte ihn ein Engel und forderte ihn auf, steh auf und iss. Als Elia um sich blickte, fand er etwas neben seinem Kopf, frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank, dann legte er sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn erschien ein zweites Mal. Wieder berührte er ihn und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Da stand Elia auf, aß und trank und ging los. Durch das Essen war er wieder zu Kräften gekommen. 40 Tage und Nächte war er unterwegs, bis er den Horeb, den Berg Gottes, erreichte. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch da kam das Wort des Herrn zu ihm. Was tust du hier, Elia? Elia antwortete, bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan, für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben, doch jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach Gott zu ihm, komm heraus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und wirklich, der Herr ging vorüber. Zuerst kam ein gewaltiger Sturm, der Berge sprengte und Felsen zerbrach. Der zog vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, feines Flüstern. Als Elia das hörte, bedeckte er das Gesicht mit seinem Mantel. Dann trat er aus der Höhle heraus und stellte sich an ihren Eingang. Da hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach, »Was tust du hier, Elia?« Er antwortete und sprach, »Bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan, für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Doch jetzt wollen sie auch mich umbringen.« Elia ist echt fertig, als er sich da unter den Ginsterstrauch legt. Erster Wettstreit gegen die Baalpriester im Wundervollbringen beim Opfer, dann die Hinrichtung der Götzendiener, zuletzt die Flucht in die Wüste. Aber es ist nicht nur die körperliche Erschöpfung, die ihn umwirft. Er ist sich nicht sicher, ob das alles recht war, was er da getan hat. Ich bin auch nicht besser als meine Vorgänger. Kein Wunder, dass er nicht mehr weiterleben will. Aber immerhin, es stört ihn nicht, tief und fest zu schlafen. Gott zeigt sich rücksichtsvoll und fürsorglich. Die Stelle ist so rührend zärtlich. Er weckt ihn durch einen Engel, heißt ihn essen und lässt ihn noch eine Runde weiterschlafen, bevor er ihn wieder aufweckt und auf den Berg Horeb schickt. Ein langer Marsch von 40 Tagen, Zeit genug nachzudenken. Auf dem Berg Horeb hat Mose damals die 10 Gebote empfangen. Es ist hochheiliges Gelände. Elia sucht sich wieder einen Schlafplatz, diesmal in einer Höhle. Gott lässt ihn hier nicht ausruhen. Er fragt, was tust du hier? Komische Frage, wer hat ihn denn herbestellt? Elia hat die Frage offensichtlich besser verstanden. Das zeigt seine Antwort. Er rechtfertigt sich in vorwurfsvollem Ton, zählt auf, wie sehr er sich zur Verteidigung von Gottes Herrschaftsanspruch ins Zeug gelegt hat und schildert die Lebensgefahr, in der er deswegen schwebt. Es klingt nicht recht nach Stolz und Überzeugung, wer hat schließlich das erste Gebot erlassen, sondern unsicher und schuldbewusst. Hat er vielleicht übertrieben? War das in Gottes Sinne? Gott gibt keine direkte Antwort, sondern er lädt ihn ein, ihm zu begegnen. Elia ist so aufmerksam, dass er merkt, Gott ist nicht anwesend in den gewaltsamen Naturphänomenen, weder im Sturm noch im Erdbeben noch im Feuer. Er hört ihn im sanften, feinen Flüstern. Und da traut er sich, aus der Höhle zu treten, das Gesicht verhüllt wie Mose, um nicht beim Anblick Gottes zu vergehen. Gott stellt die gleiche Frage: Was tust du hier? Und Elia gibt leider die gleiche frustrierte Antwort. Elia schafft es nicht, sein gewalttätiges Gottesbild aufzugeben. Seine Zweifel haben ihn auf die richtige Spur gesetzt. Gott hat sich sanft gezeigt, aber Elia hat es nicht begriffen. Elia kommt mir bekannt vor. Auch mein Denken, Reden und Handeln passt oft genug nicht zu dem liebevollen Gott, den die Bibel bezeugt und den uns Jesus ganz konkret vorgestellt hat. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Das ist leider wahr. Da hilft nur, den Berg Horeb zu erkennen, wenn ich auf ihm stehe, immer wieder die Ohren zu spitzen für den Gott im Säuseln und mir zu merken, er ist nicht in der Gewalt zu finden. Gott in seiner Geduld damals schickt Elia wieder heim, verspricht die Sache mit der Lebensgefahr zu regeln und stellt ihm einen Jungpropheten zur Seite. Auf diese Geduld Gottes hoffe und vertraue ich.
Eine gewalttätige und große Geschichte mit vielen verschiedenen Spuren. Bei dem Lesen von verschiedenen Gedanken zu diesem Text hat mich angesprochen, dass die Könige im Alten Testament ja keine willkürlichen Herrscher sind oder sein sollen, sondern dass sie an das Gottesrecht gebunden sind. Die Tora, im damaligen Verständnis, ist die Garantin für das Leben. Und sie zu missachten, führt zu Lebensgefahr. Stellte sich dann für mich die Frage, oder stellt sich die Frage, wie ernst nehmen wir denn das Wort Gottes? Welche Rolle spielt es in unseren eigenen Lebensentscheidungen? Und genauso stellt sich natürlich auch die Frage, an was sind denn unsere Regierungen gebunden? Das Grundgesetz, das ist klar. Für einige auch die Bibel. Bei den umliegenden Herrschern der damaligen Zeit im Alten Testament gab es so eine Verpflichtung, so ein Gebundensein an Menschenwerte oder ein menschenwertes Leben nicht. Da hat sich das Volk Israel von den anderen unterschieden. Und daher traten auch immer wieder die Propheten wie Elia, wie wir gehört haben, auf, von Gott gesandt, um an diese Verpflichtung zu erinnern und um darauf hinzuweisen, dass das Gottesrecht nicht eingehalten wird. Wahrhaft kein erstrebenswerter Beruf, wahrhaft kein Job, bei dem man Karriere machen kann, sondern, wie wir bei Elia hören, höchste Lebensgefahr bestehen kann. Und wir als Kirchen stehen doch auch in dieser prophetischen Tradition. Haben wir nicht die Verpflichtung und die Aufgabe, dann aufzustehen und laut zu werden, wenn das Gottesrecht nicht eingehalten wird? Zum Beispiel deutlich zu machen, dass Schwerte zu Pflugscharen umgeschmiedet werden sollen? Elia, der Prophet, ist müde, erschöpft, hat Angst vor der Rache der mächtigen Isebel und flieht. Wir, die wir schon etwas älter sind und schon einige Jahre auch Friedensarbeit hinter uns haben, kennen diesen Zustand, glaube ich. Wir sind auch teilweise erschöpft. Wir sind erschrocken, dass wir auf einmal wieder so laut nachdenken und laut werden müssen. Wie stehen wir als Kirche mit unserer prophetischen Verpflichtung da? Manche Politiker wünschen sich ja deutlich, dass die Kirchen sich allein um ihren Glauben zu kümmern haben und Politik gehe sie nichts an. Aber ist das so? Eine weitere Frage ist, wie steht es denn um die Friedensbewegung, um den Friedensgedanken in den Kirchen? Menschen, die sich für Frieden einsetzen, für sozialen Widerstand, werden aufgefordert, doch ihre Naivität sein zu lassen, endlich die Realität zu sehen und Kriegswilligkeit und Kriegstüchtigkeit wäre doch jetzt angesagt. Und nicht Friedenswilligkeit und Friedenstüchtigkeit. Ist das so? Zurück zu Elia. Zu Elia, was hilft ihm? Er wird versorgt und gestärkt. Aufgabe der Kirchen, Menschen, die für den Frieden eintreten, zu versorgen mit Stärkendem. Zweitens, Gott selbst kommt und spricht Mut gegen das Verzagtsein. Lernen wir doch aus der Geschichte von Elia zu vertrauen auf Gottes Stimme. Elia fühlt sich allein, aber er ist es nicht. Genauso wie wir uns manchmal allein fühlen, wenn wir für Gewaltfreiheit eintreten, biblische Friedensvisionen vertreten. Vertrauen wir darauf, wir sind nicht allein. Viele sind unterwegs. Vielleicht müssen wir wieder lauter und deutlicher werden und keine Angst haben, als Gutmenschen, Phantasten oder Naivlinge beschimpft zu werden. Und zum Schluss, Elia aß, trank und ging los. Also, dann gehen wir doch auch los und lasst uns gemeinsam den Frieden wecken.
Liebe Geschwister, diese Erzählung über Elia mag in unseren Ohren vielleicht ziemlich unerträglich klingen, weil er sich eifrig für die Gottheit einsetzen wollte oder eingesetzt hat, an die er geglaubt hat und von der er sich in sein Prophetenamt gerufen fühlte, hat er 450 Priester einer anderen Gottheit hingeschlachtet. Der Gedanke ist nicht sehr weit hergeholt, dass Religion und vor allem religiöser Eifer schnell in Fundamentalismus und in Gewalt gegen Andersgläubige umschlagen kann. Keine Frage. Die Geschichte des Christentums ist voll von solchen traurigen und beschämenden Episoden. Und da gibt es überhaupt nichts schön zu reden. Bemerkenswert finde ich es, dass die Bibel solche gewaltvollen Episoden nicht verschweigt. Diese Erzählung geht vollkommen transparent mit der Untat um, die Elia im Namen Gottes getan hat. Zumindest dachte Elia, dass er es im Namen Gottes getan hat und dass es daher richtig war. Aber das ist natürlich vollkommener Unsinn. Und dass das vollkommener Unsinn war, das wird ihm klar. Leider erst, als es viel zu spät ist. Und vielleicht auch nur deshalb, weil ihm dasselbe Schicksal angedroht wird, wie denen, die er hingeschlachtet hat. Theologie funktioniert meiner Erfahrung nach nicht selten in der Abgrenzung zu dem, was da erzählt wird. Wenn die Bibel eine solch furchtbare Episode nicht verschweigt, sondern festhält für alle nachfolgenden Generationen, dann vielleicht deshalb, weil sie vor solchen Gewaltexzessen im Namen Gottes eindringlich warnen will. Mit der Erzählung über Elia könnte die Bibel also sagen wollen: Schaut her, seht euch das an und begreift, dass es so auf gar keinen Fall gehen kann. Ich gebe zu, dass ich mich bei dem Gedanken innerlich zurücklehne und denke, naja, das habe ich ja nun schon längst begriffen und verinnerlicht. Ich käme nie auf die Idee, im Namen Gottes Gewalt anzuwenden. Es ist pervers, im Namen Gottes Gewalt anzuwenden. Aber ist es auch pervers, im Namen der Gerechtigkeit Gewalt anzuwenden? Müssen wir Europäerinnen und Europäer nicht mit Gewalt gegen die unsägliche Aggression Russlands gegen die Ukraine reagieren? Müssen wir diesem Treiben nicht mit allen Mitteln ein Ende setzen? Und ruckzuck bin ich von meinem hohen moralischen Ross heruntergefallen und ich ertappe mich bei dem Gedanken, Gewalt anzuwenden Ich ertappe mich dabei, in dieselbe Falle zu tappen wie Elia, der doch auch nur getan hat, was in seinen Augen absolut notwendig und gerechtfertigt war. Wir wissen natürlich, dass es vollkommen falsch und dass es unmenschlich war, was er getan hat. Und ich vermute, dass kommende Generationen genauso über uns denken werden, weil wir mit Sanktionen gegen Russland und mit Waffenlieferungen an die Ukraine auf der einen Seite und mit dem Handel mit kriegsfähigen Gütern auf der anderen Seite fast alles dafür tun, dass der Krieg unvermindert weitergeführt werden kann. Das gilt für den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Das gilt genauso für den Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Und ich weiß nicht, für wie viele andere Konflikte auf unserer Welt das noch gilt. Was wir aus der Elia-Erzählung lernen können, ist, dass wir Gott nie mit Gewalt dienen können. Und wir können den Begriff Gott jederzeit mit Gerechtigkeit oder mit Frieden ersetzen. Auch Gerechtigkeit und Frieden werden wir nie mit Gewalt finden und erreichen können. Lautes Gepolter, Donnerschläge, Mündungsfeuer, all das führt nicht dorthin. Es sind allein die leisen Töne, die uns zu Gott, die uns zu Gerechtigkeit und die uns zu Frieden führen. Amen.
Wir bekennen gemeinsam unseren Glauben mit dem Glaubensbekenntnis nach Dietrich Bonhoeffer. Und sofern es möglich ist, bitte ich Sie aufzustehen. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir sie brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Zur Fürbitte singen wir das Lied Selig seid ihr und wir singen jeweils immer nur eine Strophe.
Wenn ihr einfach lebt, selig seid ihr.
Einfach leben, Lasten tragen, darum bitten wir für uns und unser Miteinander. Wir denken an Menschen, die Last zu tragen haben, im Krieg, auf der Flucht.
Liebe lernen, Güte wagen. Darum bitten wir für uns und im Miteinander. Wir denken an die Menschen, die Streit und Hass in Worten und Taten ausgesetzt sind. Leiden merken, ehrlich bleiben. Darum bitten wir für uns und im Miteinander. Wir bitten für die Regierenden der Welt um ein hörendes Herz und einen verständigen Geist.
Machen, Unrecht spüren, darum bitten wir für uns und im Miteinander. Deine Welt ist einmalig und kostbar. Dafür wecke unsere Leidenschaft, bis Christus wiederkommt. Amen.
In der Elia-Erzählung heißt es, dass Elia sich stärken durfte. Essen und trinken durfte, bevor er sich auf den Weg machen durfte. Wir sind jetzt auch eingeladen, uns stärken zu lassen in der Feier der Eucharistie, wenn wir Brot und Wein miteinander teilen. Und es heißt in der Schrift, wenn du auf dem Weg zum Altar Gottes bist und dir einfällt, dass deine Schwester oder dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass alles stehen und liegen. Geh erst hin, versöhne dich mit dem Bruder oder der Schwester und dann geh zu Gott. So sei der Friede Gottes alle Zeit mit euch. Friede mit uns allen. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Friede sei mit dir.
Mit dir.
Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Camille. Singen wir jetzt miteinander das Lied, das wir vorhin angesungen haben. Unfriede herrscht auf der Erde.
Thank you.
Die Kollekte sammeln wir für die Schnellerschulen in Jordanien und im Libanon. Der deutsche Missionar Johann Ludwig Schneller gründete 1860 in Jerusalem das syrische Waisenhaus für betroffene Kinder aus einem Konflikt damals zwischen religiösen Gruppen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Arbeit mit den zwei Schnellerschulen in Jordanien und im Libanon fortgeführt. Sie bieten über 700 Kindern Erziehung und schulische und berufliche Ausbildung. Wesentliches Erziehungsziel ist das friedliche Zusammenleben und die gegenseitige Toleranz der unterschiedlichen Religionen. Unterstützen wir Ihre Arbeit mit unserer Spende.
Gott, wir danken dir für dieses Brot. Es ist eine Frucht unserer Erde und unserer Arbeit. Mit diesem Brot willst du uns stärken, dass wir in uns und in dieser Welt den Frieden wecken können. Lass dieses Brot für uns zum Brot des Lebens werden. Wir danken dir auch für diesen Schluck Wein, Gott, eine Frucht des Weinstocks und unserer Arbeit. Erfülle uns durch diesen Trank mit dem Willen zum Frieden. Und lass diesen Becher für uns zur Quelle des Segens werden. Gott, wir bitten dich, nimm auch diese Gabe an und lass sie zum Segen werden für die Kinder, für die diese Gabe bestimmt ist. Der Friede sei mit euch. Erhebt eure Herzen, wir erheben sie zum Herrn. Dann lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott, das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Gott, Vater und Mutter, zu danken und dich mit deiner ganzen Schöpfung zu loben. In dir leben wir, in dir bewegen wir uns, in dir sind wir. Jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Liebe. Du schenkst uns deinen Heiligen Geist. Durch ihn hast du Jesus auferweckt vom Tod und du gibst uns die Hoffnung, dass sich dieses österliche Geheimnis auch an uns vollenden wird. So stimmen wir jetzt ein in den Lobgesang des Himmels und der Erde und vereinen uns mit allen Geschöpfen zum Lied der Freude.
Thank you.
Schöpferin des Lebens, wir preisen dich in Jesus Christus, den wir deinen Sohn nennen und der in deinem Namen zu uns gekommen ist. Er ist dein rettendes Wort für uns Menschen. Er ist die Hand, die du uns ausstreckst. Er ist der Weg, auf dem dein Frieden zu uns kommt.
Gott, Vater und Mutter, immer wieder kommt es vor, dass wir uns von dir abwenden durch das, was wir tun. Aber du bist nicht nachtragend. Durch Jesus, deinen Gesalbten, willst du uns immer wieder zurückholen in die Gemeinschaft miteinander und mit dir. Darum feiern wir dieses Gastmahl, das uns durch Jesus geschenkt ist.
Und am Abend vor seinem Tod nahm Jesus im Kreis seiner Jüngerinnen und Jünger Brot, dankte dir, brach das Brot und gab es in die Runde mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, das bin ich für euch.
Nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, dankte dir noch einmal und gab ihn in die Runde mit den Worten: Nehmt und trinkt, das ist mein Blut, meine Lebenskraft, die euch durchwirken soll, damit ihr einander vergeben könnt. Tut dies zu meinem Gedächtnis. So oft wir dieses Mahl miteinander feiern, so oft erfahren und bezeugen wir das Geheimnis unseres Glaubens. Christus ist gestorben, Christus ist erstanden, Christus wird wiederkommen.
Bis er wiederkommt, erinnern wir uns an das, was Christus uns vorgelebt hat. Vergebung, Liebe, Vertrauen über den Tod hinaus. Wir hoffen, dass er den Tod überwunden hat und in dir, Gott, vollendet ist.
Wir bitten dich, schau auf dieses Brot und auf diesen Becher mit Wein. Erfülle diese Gaben der Erde mit deinem lebensspendenden Geist, damit Christus uns mit seiner Art und mit seinem Leben in Fleisch und Blut übergehe. Schenke uns durch dieses Mahl den Geist, den er uns zugesagt hat. Den Geist, der wegnimmt, was uns Menschen trennt, uns zusammenbringt und uns zum Werkzeug deines Friedens macht.
Du Gott, stärke alle Menschen, die zu deinem Dienst in deinen Kirchen berufen sind, die du gerufen hast, und stärke alle Menschen, die sich in den Religionen der Welt für Frieden und miteinander einsetzen.
Wie du uns hier an diesem Tisch versammelt hast, so sammle alle Menschen auf dieser Erde zum Fest der Versöhnung und deines bleibenden Friedens. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Bruder. Amen. Beten wir gemeinsam. Durch ihn und mit ihm. Gott, allmächtiger Vater, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns jetzt miteinander und füreinander beten, so wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dann ist jetzt alles vorbereitet, mit dem wir uns stärken dürfen, mit dem, was Gott uns geben will, um stark zu sein für seinen Frieden. Es sind in unserer Kirche alle eingeladen, die sich einladen lassen wollen, Brot und Wein miteinander zu teilen. Wir machen es hier in der Spitalkirche immer so, dass wir eine große Runde bilden hier um diesen Altar. Ich schlage vor, aufgrund der Menge heute Abend, dass wir zwei Kreise machen. Lade die Seite von euch gesehen rechts ein, den ersten Kreis zu bilden. Wir empfangen die Kommunion unter beiden Gestalten und wir werden aus dem Kreis mit einem gemeinsamen Segenswort entlassen. Und dann kommt die andere Seite in genau gleicher Weise. Kommt, es ist alles vorbereitet. Dann hat sich an euch erfüllt, was es in der Schrift heißt: Christus ist in euch, geht und lebt und bringt seinen Frieden. Dann sind auch wir gestärkt an Leib und Seele. Damit wir Werkzeuge des Friedens werden können, gehen wir und bringen wir diesen Frieden. Amen. Lasst uns beten. Gott, mit unserer Sehnsucht nach Frieden, nach Versöhnung, nach Miteinander kommen wir zu dir, sind wir heute Abend zu dir gekommen. Und wir glauben, dass du uns gestärkt hast an Leib und Seele, durch das Wort der Schrift, durch die Mahlgemeinschaft, durch die Erfahrung von Gemeinschaft hier in dieser Kirche, in unseren Kirchen, miteinander. Stärke uns mit der Kraft deines Geistes und mach uns immer mehr fähig, Werkzeuge deines Friedens zu sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder. Amen.
Ja, Ansagen, Abkündigungen für das, was kommt in der nächsten Woche und natürlich mit dem Schwerpunkt auf die Friedensdekade. Morgen um 19 Uhr findet die Gedenkveranstaltung für die Reichspogromnacht im Alten Rathaussaal statt. Um 19 Uhr ist der Beginn. Am Mittwoch können wir einladen zu zwei Veranstaltungen. Um 19 Uhr in Farnhalt das Taizé-Gebet zum Frieden. Aber auch in der Friedenskirche im Anneliese-Fairholz-Saal gibt es einen Vortrag vom Religionspädagogen Dr. Theodor Ziegler, die biblischen Spuren des Friedens entdecken mit Gedanken, Musik und auch einem Austausch im Gespräch. Am Samstag, dem 15., findet um 14.30 Uhr die Vernissage-Eröffnung der Ausstellung Gesichter des Friedens statt. Ein paar Prospekte dazu liegen ganz hinten auf dem kleinen Tisch. Es wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. Es sind Gespräche möglich. 8 Menschen werden dargestellt, werden vorgestellt, die den Krieg, verschiedene Kriege, Flucht und Vertreibung erlebt haben und trotzdem nicht oder gerade deswegen nicht für Gewalt, sondern für den Frieden stehen. Um 17 Uhr lädt die Gruppe Spielraum, die Jugendband Spielraum, zu einer konzertanten Andacht ein, ebenfalls in der Friedenskirche. Am Dienstag, dem 18., ist um 18.45 Uhr ein Taizé-Gebet in St. Bonifatius in Lichtental. Und am Mittwoch um 18.30 Uhr, Abus und Betag, ist um 19 Uhr ein ökumenisches Taizé-Gebet in Steinbach. Und um 18.30 Uhr ein Buß- und Betag-Gottesdienst auch nochmal zum Frieden in der Friedenskirche. Dazu sind Sie alle herzlich eingeladen.
Einladen darf ich im Namen der altkatholischen Gemeinde zur Stille am kommenden Mittwoch ab 18.30 Uhr die Gelegenheit, eine halbe Stunde miteinander in der Stille zu verbringen und vielleicht das sanfte, leise Säuseln Gottes zu vernehmen. Die Stimme, die uns zum Frieden ruft. Am Freitag um 20 Uhr findet wie jeden Freitag hier auch ein Taizé-Gebet statt, das natürlich immer ökumenisch ist. Und am kommenden Sonntag feiern wir hier um 10 Uhr miteinander die Eucharistie. Auch dazu herzliche Einladung.
Genau, am Mittwoch haben wir auch noch Frauenkreis um 19.15 Uhr nach der Stille treffen wir uns hier zum Körpergebet mit Christa.
Danke. Dann darf ich im Namen des ganzen Vorbereitungsteams nochmal herzlich Dankeschön sagen fürs Kommen heute Abend und fürs Mitfeiern, für diese ökumenische Verbundenheit. Herzlichen Dank an unsere Organistin Christine für die musikalische Unterstützung. Lasst uns Gott jetzt um seinen Segen bitten für uns, für den Frieden, für unser Miteinander, für die Menschen, die wir im Herzen tragen.
Die Ewige segne uns und behüte uns.
Gott lasse ihr Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.
Der Ewige wende uns sein Angesicht zu und schenke uns Frieden.
Das gewähre uns und allen Menschen, Gott mit uns, in uns und durch uns, Vater, Sohn, in der Kraft des Geistes. Amen.